So, das war jetzt irgendwie ein Schülerquintett aus Erfurt.
Der Musikschule. Aus der Musikschule.
Mhm. So, und Bärbel, was haben die jungen Leute gespielt? Israelische Tänze irgendwie.
Ja, ja. Das waren diese beiden israelischen Tänze.
Sehr schön. Junge Leute von der Musikschule Erfurt. Wenn ich mir so ein Akkordeon mal anschaue, naja, das ist irgendwie so eine Kiste, die kann man auseinanderziehen und wieder zusammenstauchen. Auf der einen Seite gibt es irgendwie Tasten und auf der anderen Seite irgendwie so ein paar Knöpfe. Jedenfalls sehr verwirrend. Naja, so ein Akkordeon, es besteht ja aus vielen Teilen. Was sind da so die grundlegenden Teile zu einem Akkordeon?
Naja, was die grundlegenden Teile können wir noch erklären, aber erstmal, es sind bis 3500 Einzelteile für so ein Instrument nötig und es dauert mehrere Monate Bauzeit. Viele Teile kann man serienmäßig produzieren, aber nicht alle. Und Zusammenfügen von diesen allen Teilen läuft noch immer in der Handarbeit. Natürlich das Wichtigste sind diese Metallzungen, die den Ton produzieren. Die kann man von außen nicht sehen, die sind dann innen. Aber wenn man weiß, wie ein Mundharmonika aussieht, das ist so.
Diese Metallzungen sind jetzt auf der linken oder rechten Seite in der Mitte. Da ist ja irgendwie so das zum Zusammenziehen, um zusammenstauchen.
Der Balk.
Auf den beiden, auf beiden Seiten. Auf der rechten Seite sind die Töne für die Tasten und auf der linken Seite sind die Töne für die Bässe. Dazwischen ist der Balk, weil ohne Luft passiert nichts.
Das heißt, mit den Tasten verschließe ich dann die Öffnung?
Mhm. Genau.
Wenn ich jetzt mal die Mundharmonika denke, oder man öffnet in dem
mit
Fall.
Mit den Tasten öffnet man.
Also wie bei einer Orgel vom Prinzip, ne?
Ja.
Genau. Eine Mini-Orgel.
Sozusagen.
Ja. Ne?
Mhm. Genau. Und das Ganze dann wiegt auch.
Geschätzt, ich weiß nicht, sagen wir so 7 Kilo, 6 oder 7, ich weiß
15.
Nicht.
15.
15.
Das, dieses. Ja, so okay. Ein Profi-Instrument wiegt ja schon mal. Also wir haben es gerade heute gewogen. Ich fand das Instrument.
Also man spielt es lieber am Sitzen dann, ne, wahrscheinlich.
Absolut,
okay.
Ja, das Akkordeon.
15 Kilo.
Wir haben ja erst eingangs schon mal über die Arten der Instrumente gesprochen. Ich sehe jetzt nur dieses eine, aber es wird doch bestimmt auch noch verschiedene Ausführungen, verschiedene Tonlagen. Ich meine, ich habe davon keine Ahnung. Oder irgendwie sowas in der Hinsicht geben. Das Instrument ist doch bestimmt sehr vielfältig in der Ausführung.
Ja, also es gibt Instrumente, die rechts Tasten haben oder Knöpfe. Und links sind immer Knöpfe. Und dann gibt es Unterschiede auch da, wenn man sagt, diatonisches oder chromatisches Instrument. Ein diatonisches Instrument ist, wo wie bei Mundharmonika nur eine Tonart ist, also keine Zwischentöne. Und ein chromatisches ist, so wie wir es haben, wo alle Töne zu spielen sind, also auch Zwischentöne. Und dann gibt es wechselseitige ja, jetzt komme ich nicht aufs Begriff, weil wenn man Balk zieht, kommen einige Töne, und wenn man Balk drückt, kommt eine Wechseltöne. Ja, genau, das habe ich begriffen. Das ist auch so wie bei Mundharmonika, man pustet und man zieht die Luft, also ja, das Prinzip. Und da sind mehr bei diesen, die ich erwähnt habe, statische Instrumente, die passt sehr zu Volksmusik. Aber für die klassische Musik, wo man auch versucht, Akkorde zu etablieren, auf der noch immer auf dem gleichen Niveau mit den klassischen Instrumenten, dann braucht man dann eben alle Töne.
Hier oben sind auch noch Knöpfe, sehe ich, ne?
Dann gibt es noch Register dabei, die die Klangfarbe verändern. Das heißt, das ist so auch ähnlich wie bei den Orgeln, wo ein oder zwei.
Sie bedienen das mit dem Kinn, kann das sein, ja?
Okay. Genau, das ist die
Erleichterung. Ich hätte jetzt überlegt, weil ich habe nur zwei Hände, da geht das schlecht, ne? Ich muss irgendwie das Kinn nehmen. Das war nicht bei uns im Computer, das war am Akkordeon.
Das ist ja spannend, aber ich muss es doch nochmal nachfragen.
Sehr hohe Töne, ne?
Ich weiß, ein bisschen überrascht. auseinanderziehen, zusammenstauchen. Also bei beiden entstehen Töne, sowohl auseinanderziehen als auch zusammenstauchen.
Also bei unseren Instrumenten ist der gleiche Ton, wenn man zieht oder wenn man drückt. Das ist dann. Im Gegensatz zu den wechselnden Instrumenten, die in der Volksmusik mehr benutzt werden. Ja. Und dann ist noch der in der Bassmechanik bei diesen vielen Knöpfen, die auch noch doppelte Funktion haben. Einmal diese sogenannte Standardbass, wo auch ganze Akkorde erklingen, wenn man einen Knopf drückt.
Also gefühlt 100, wenn ich jetzt gucke, sind gefühlte 100 Knöpfe, wahrscheinlich sogar mehr. Ne?
120.
Wie kriegt man das hin? Das ist Übungssache. Weil man kann ja nicht hingucken. Man sitzt ja das Akkordeon davor, müsste jetzt einen Spiegel haben und gucken, wo ich drauf drücke. Oder
es gibt manche Knöpfe, die da so Delle oder Ritze haben, wo man dann fühlt unter dem Finger.
Also man spielt praktisch blind. Ne?
Ja. Und man fängt ja auch mit einem kleineren Instrument an.
Das kleine hat also wahrscheinlich nur 10 Knöpfe. Ne?
Ich weiß,
die haben dann nur 10 oder 12. Mein Sohn hat auch so ein kleines damals.
Ich habe auf meinem Zettel noch irgendwas stehen von Kuriositäten. Gibt es denn da irgendwelche speziellen Sachen zu berichten, was man mit dem Instrument so alles anstellen kann oder aber was vielleicht in der ganzen Musikwelt da schon an lustigen Sachen damit passiert ist?
Naja, eine Kuriosität ist zum Beispiel das größte Instrument, das steht in Castelfidardo in Italien. Und es ist in Maßstab 5:1 gebaut, das heißt 2,5 Meter hoch, fast 2 Meter breit und fast 1 Meter tief und 200 Kilo schwer und ist spielbar. Also da können 6 Leute gleichzeitig auf dem Instrument spielen.
Also auf jeder Seite 3 dann, die versuchen das irgendwie.
Genau, 3 sind auf den Tasten aufgeteilt und 3 sind auf die Bässe aufgeteilt.
Das steht bestimmt im Guinness-Buch der Rekorde, ne? Sowas.
Das weiß ich nicht, ob das im Guinness-Buch steht, aber im Guinness-Buch der Rekorde steht ein großes Treffen von Akkordeonisten vom letzten Sommer in China, wo sich über 5000 Spieler getroffen haben und haben zusammen gespielt.
Cool.
Damit möchte ich jetzt schon zur nächsten Musik kommen. Irgendwie sagt mir ja der Name Astor Piazzolla was. Mehr Ahnung habe ich von dem Herrn aber nicht. Ja, was können die Leute da jetzt hören?
Das kommt jetzt ein ganz bekanntes Stück, Lieber Tango. Also wenn Sie es hören, bestimmt werden Sie es schon erkennen. Astor Piazzolla ist der Vater von dem neuen Tango aus Argentinien. Thank you.
Es klang es irgendwie, als ob das Klavier da seinen Geist aufgegeben hat.
Sehr hektisch war das jetzt.
Ja.
Ne?
Naja, die drei Damen hier sind ja nicht die einzigsten, die gut Akkordeon spielen können. Es gibt ja bestimmt auch noch weitere Leute, die gut mit dem Instrument umgehen. Wer wäre denn da zu nennen?
Also eben gehörter Astor Piazzolla. Das war eine historische Aufnahme von ihm und seinem Tango-Quintett. Und vor etwas längerer Zeit würde ich gern noch erwähnen, eben unseren Lehrer Ivan Kowal. Der hat nämlich als einer der ersten oder in der ersten Generation wahrscheinlich mit in Weimar Akkordeon studiert, bei seiner Lehrerin Frau Professor Krieg. Die hat also schon 1949 diese Abteilung dort gegründet und seit dieser Zeit ist es auch schon möglich, auf höchstem Niveau Akkordeon zu studieren. Aus dieser Schule hervorgegangen sind unter anderem zum Beispiel Tobias Morgenstern, der ist bekannt durch die Gruppe Larde Passage. Dann Frau Professor Buder, die jetzt im Moment an der Hochschule für Musik in Weimar unterrichtet. Aber bekannt sind uns auch zum Beispiel Franzosen wie Richard Galliano, Jean Pacalet oder Vincent Peirani. Der war sogar schon mal in Erfurt im Kaisersaal. Das Duo Kontrast finde ich auch sehr erwähnenswert. Zwei ganz junge Leute, die in Weimar studiert haben, sich dort gefunden haben und sehr erfrischend auf höchstem Niveau musizieren. Es gibt einen Matthias Lewitzkis, das ist vielleicht manchen Erfurtern auch noch bekannt. Der war nämlich mal im Zughafen im Rahmen der Bach-Tage, hat dort sehr interessante Bach-Bearbeitungen gespielt. Dann gibt es noch einen Frank Marocco oder Art Van Damme. Und aus den historischen Tanzmusikorchestern sind Albert Vossen und Will Klahe bekannte Namen.
Ich möchte an der Stelle noch mal ein bisschen einhaken. Ich habe ja nur hier auch ein Musikmagazin laufen, namens Rock Metal. Und da kommt ja auch immer mal wieder ein bisschen Folk Metal an die Reihe. Und ich bin immer wieder ein bisschen überrascht, dass in diesem ganzen Bereich Folk Metal auch oft das Akkordeon mit einer Rolle spielt, teilweise als Hintergrundmusik, aber teilweise auch als ja schon tragendes Instrument, was mich immer wieder ein bisschen überrascht, dass das Akkordeon auch in dieser Musikrichtung Metal mit Einzug gefunden hat. Haben wir am ersten Titel gehört, was im Grunde genommen alles geht und es gibt eine ganze Reihe von Bands, die da wirklich das machen, aber auch ein bisschen so in Richtung Mittelalter, da ist das gelegentlich auch mal mit dabei. So, jetzt steht auf meinem Zettel aber irgendwas von Rhapsodia Nummer 2.
Ja, das ist ein Orchesterstück, Akkordeonorchesterstück, was aus meiner Kindheit noch war, wo ich selbst in Akkordeonorchester gespielt habe. Also Orchester spielt auch eine große Rolle in der ganzen Entwicklung vom Akkordeon. Das erste wurde in Trossingen von Honor gegründet, schon 1927. Das war das erste Akkordeonorchester der Welt unter Hermann Schittelhelm. Und danach entstanden sehr viele weitere Ensembles und Orchester, auch nicht zuletzt. Schon 1933 Erfurter Akkordeonorchester, gegründet vom Erfurter Robert Flacke. Und seitdem sind ganz viele Orchester, also heutzutage geschätzt über 4000 Akkordeonorchester in Deutschland mit ca. 100.000 Spieler insgesamt, also geschätzt ungefähr.
Wie groß muss man sich so ein Akkordeonorchester vorstellen? Sind das so das 20 Akkordeonisten oder wie man sie nennen will? Oder sind das nur so ein klassisches Trio, wie es die Bärbel erzählt hat? Ne?
Also wenn man so ab 10 Leute hat, das ist dann schon schön, weil man dann alle Stimmen decken kann. Aber es gibt auch ganz große Orchester. Also hier, die wo ich erwähnt habe, über 4000, da sind Musikschul-Akkordeonorchester. Aber es gibt auch Orchester auf der Landesebene. Es gibt auch ein deutsches Bundesakkordeonorchester. Orchester, also auf allen Ebenen von Laien bis zu Profis, die dann auch so sonst Musiklehrer sind.
Die haben
ja
wirklich nur alle ein Akkordeon.
Alle nur Akkordeon.
Da gibt es keine Pauke, da gibt es keine Geigen, Bass vielleicht. Ja.
Das kann schon dazu kommen, Schlagzeug, Bass, Keyboard, je nachdem. Aber Kern sind die Akkordeonisten, genau. Und in unserer Musikschule seit letztem Jahr habe ich ein kleines Akkordeonorchester.
Ein kleines? Drei oder vier? Nein. Wie viel?
Nee, im Moment sieben, aber mit der Hoffnung, dass wir noch wachsen.
Also wenn ihr uns jetzt hört draußen, wer Lust und Interesse hat, ne, in die Turniergasse, ab zur Musikschule und ab sofort Akkordeon lernen. Ne?
Ja, genau. Sowieso.
Damit das Akkordeonorchester dann auch mal vielleicht 10 oder 12 Akkordeonisten hat.
Ja, und wenn man ganz fleißig ist, dann kann man vielleicht so weit kommen, dass dann ein Orchester so klingt wie in meinem Lieblingsstück aus meiner Schulzeit.
Dann hören wir das uns jetzt mal an. Ne?
So, und jetzt ist die Rhapsodia an der Reihe.
Die Rhapsodia.
letzte Runde, die möchte ich mal mit einem Beispiel einleiten wollen. Vor einigen Monaten, da habe ich mal in einem anderen Sender ein ganz scharfes Orgelwerk gehört, aufgenommen an der Kölner Domorgel. War, ging richtig ab, hat mir gefallen. Neue Orgelmusik, um das mal so zu formulieren. Naja, und dann war da was zu hören, Karl-Heinz Stockhausen. Und dann habe ich gesucht, habe das Werk gar nicht gefunden. Da war das eine Orgelbearbeitung von einem bekannten Werk von Karl-Heinz Stockhausen. Also so kann man beispielsweise auch wie Hans Sebastian Bach in Akkordeon umarbeiten. Bärbel Senker, was gibt es so alles an interessanten, bekannten Orgel, bringe ich da schon durcheinander, Akkordeonwerken?
Also ich würde jetzt mal vielleicht darauf hinweisen, wie vielseitig das Akkordeon eingesetzt ist in Orchesterwerken auch, zum Beispiel in verschiedenen Musicals, die viele kennen, aber viele vielleicht gar nicht wissen oder noch gar nicht so recht bemerkt haben, dass da das Akkordeon auch versteckt ist. So zum Beispiel bei Evita oder Anatevka, das haben bestimmt viele auf den Domstufen gehört, und der Akkordeonpart war damals von Ivana zu hören. Im gleichen Jahr gab es auch ein Kinderstück auf den Domstufen, Hans im Glück. Da war auch ein sehr umfangreiche Akkordeonstimme zu hören. Die Schatzinsel ist mit Akkordeon besetzt. Dann weiß ich noch vom Käfig voller Narren, der wurde auch mal in Erfurt gespielt. Die Oper Wozzeck von Alban Berg ist mit Akkordeon besetzt. Operetten gibt es zum Beispiel im Weißen Rössel oder die Gräfin vom Naschmarkt, also auch in der leichteren Muse ist das Akkordeon im Orchester besetzt. Und vor gar nicht langer Zeit gab es ja im Orchester in Erfurt auch die Operita Maria de Buenos Aires zu hören, von Astor Piazzolla, also hier am Theater gespielt. Was gibt es noch? Es gibt eine Tango-Messe von Martin Palmieri, eine Vertonung eines argentinischen Komponisten ist das. Ja, die Märchen für Akkordeon und Orchester, aus denen haben wir schon zwei Sätze gehört. Die Drei-Groschen-Oper natürlich, die viele kennen. Eine Opera Frida über das Leben von Frida Kahlo. Die Oper Caroline von einem Weimarer Musikprofessor Michael Obst. Ja, und die ganz bekannte Filmmusik aus der fabelhaften Welt der Amelie, die uns Ivana noch spielen kann.
Da kommen wir jetzt gleich dazu. Die Veranstaltung Tag der offenen Tür, das hatten wir schon erwähnt. Lange Nacht der Museen, das hatten wir auch schon, aber irgendwo steht hier noch was auf meinem Zettel, Konzert im Theater.
Mhm. Das ist das Konzert zum 75-jährigen Jubiläum der Musikschule. Er findet am 2. Juni um 19 Uhr statt im Theater. Und das ist, da ist auch Akkordeon dabei, aber da präsentiert sich die Musikschule in
mit allen Sparten vom Prinzip dort, was, ja, was genau, es bei euch so gibt. Und der macht dort so einen zweistündigen Abend wahrscheinlich mit verschiedenen Programmteilen. Ne?
Ja, genau.
Mit Schülern der Musikschule wahrscheinlich dann auch.
Absolut, ne? Klar, mit den Schülern. Und Tickets sind noch zu bekommen.
Ich würde
aber
noch
auch bald vergriffen.
Nachfragen wollen, bei diesem Konzert im Theater sind also viele, viele Musikleute von der Musikschule erstmal dabei und stellen sozusagen ihre Musikinstrumente vor.
Ja. Also viele Ensembles, also alle Ensembles, alle Orchesters und einige Solisten. Also das wird schon. Man will ja auch noch nicht zu viel verraten.
Kommen Sie spannend.
Die Spannung, hochhalten. Also hol dir ein Ticket und geh hin, sage ich. Ne?
Genau.
Spannung hochhalten. Und jetzt halten wir die Spannung auch noch mal hoch mit Ivana. Was spielt sie?
Aus der fabelhaften Welt der Amelie.
Thank you.
Ich habe mich gerade bei der Musik mal wieder gewundert, wie kann man so schön ein Instrument spielen und schaut sich das Instrument gar nicht an, sondern schaut auf die Noten und, naja, bekommt gar nicht mit, was die Hände machen.
Das geht wahrscheinlich dann von selber fast, wenn du das öfters gespielt hast, ja. Dann weißt du, wo du deine Finger hinbewegen musst. Dann.
So.
Ich könnte es nicht, ne? Respekt. Ne? Tja, weißt du, wie das bei mir klingen würde, ne?
Jetzt muss ich mal wieder auf meinen Zettel schauen, aber da steht eigentlich jetzt nicht mehr viel drauf. Deshalb fange ich mal da ganz links von mir aus gesehen an. Ivana, Senker und Bärbel, vielen Dank für diese vielen, vielen Informationen zum Instrument des Jahres 2026, das Akkordeon und natürlich auch gesondert. Ivana, danke für diese schöne Akkordeonspielerei.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, genau. Vielen Dank für diese Möglichkeit, ein bisschen mehr das bekannt zu machen. Und ich hoffe, dass da irgendeiner noch dazu kommt, der sich mehr dafür interessiert.
So, liebe Leute, jetzt waren wir bei dem Thema. Und jetzt, naja, kommt nochmal wieder ein Akkordeon-Titel an die Reihe. Und dann müssen wir nochmal mit dem nächsten Thema weitermachen, denn ein paar andere Sachen habe ich hier noch. So, was jetzt an die Reihe kommt, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Hier steht nur irgendwas von Jean Parcalet, das Zimmer des abwesenden Gauklers. Naja, und das Teil, das spiele ich euch jetzt einfach mal. Jawohl, so könnte das
so klingen. So könnte das klingen, wenn du gut Akkordeon spielen würdest, ne?
Nee, wenn hier bei der Baustellensituation 2026 tja, so irgendwas das. Nicht funktioniert hat, jemand nicht mitbekommen hat, dass er die Straße gesperrt hat.
Da macht es nämlich Bumm, ne?
Jawohl. So, wir sind jetzt beim ganz anderen Thema, bei einem Thema, was hier auch noch die Stadt betrifft, und zwar die Baustellensituation 2026. In dem Fall ist es mal ein kleiner Spezialhinweis, denn es gibt in diesem Jahr zwei direkte Baustellen der Stadt Bahn. Und das habe ich zum einen besprochen mit Matthias Beerwolf, dem Dezernenten für Bau, Verkehr und Umwelt. Und dann auch mit Alexander Reintjes, dem Amtsleiter vom Tiefbau- und Verkehrsamt. Ja, und die beiden erzählen euch mal, was es so mit diesen zwei Stadtbahnbaustellen auf sich hat. Es gibt in diesem Jahr hier im Zentrum zwei Stadtbahnbaustellen. Die eine ist in der Schlösserstraße. Was sollte an der Schlösserstraße genau passieren?
Das Bauvorhaben beginnt um Ostern, also nach Ostern ist voll gesperrt. Fußgänger laufen rechts und links, in der Mitte werden die Gleise gewechselt. Also nur alte Gleise raus, neue Gleise rein, Oberfläche wieder geschlossen bis zum Ferienende.
Das heißt jetzt vom Anger bis zur Schlösserbrücke werden die Gleise ausgewechselt?
Genau.
Wir haben ja da am Ende der Bahnhofstraße mit der Einmündung in die Schillerstraße ein stark benutztes Gleisdreieck der Stadtbahn, wo es ja doch immer schön holpert, wenn die Bahnen da rüberfahren. Und da war ich jetzt doch ein bisschen überrascht, dass das saniert, erneuert werden soll. Wann und wie wird da an der Stelle gebaut?
Mit Beginn der Sommerferien unter Vollsperrung. Das heißt also, die Schillerstraße ist in beiden Fahrtrichtungen vollständig gesperrt. Da fährt weder eine Straßenbahn noch ein Bus. Also Fußgänger, Radfahrer kriegen wir durch, aber alles andere nicht. Dort wird auch das Gleisdreieck vollständig ausgewechselt. Das heißt, alte Gleise raus, neue Gleise rein. Und die EFAG selber zieht dann noch, weil die Gleisanlage länger ist als nur bis zum Beginn der Unterführung, bis hinter die Unterführung, also auf der Nordseite der Unterführung, bis dahin werden die Gleise auch noch ausgetauscht. Denen steht auch nur maximal die 6 Wochen in den Sommerferien zur Verfügung und dafür brauchen sie 4 Wochen fürs Gleisdreieck und die anderen beiden Wochen dann in der Unterführung, um die Gleise zu tauschen.
Das bedeutet, gleich nach Ostern 2026 und dann in den Sommerferien 2026, naja, gibt es auf bestimmten Stadtbahnlinien hier Schienenersatzverkehr oder aber sie verkehren anders. Jedenfalls stellt euch da schon mal drauf ein, dass denn das mit der Stadtbahn nicht so wie gewohnt verläuft, eben durch diese beiden Baustellen.
Also dann doch lieber mal das Fahrrad umsatteln, ne?
Ja, oder aber auch darauf einrichten, dass es eventuell eine längere Umleitung gibt, wenn man mal Bahnhofstraße, Schillerstraße betrachtet. Da, wenn ich das recht in Erinnerung habe, soll das Ganze irgendwie dann da durch die Hans-Sebastian-Bach-Straße und dann irgendwie da hinten Werner-Seelenbinder-Straße lang gehen.
Aber mit Schienenersatzverkehr oder du läufst zu Fuß, bist wahrscheinlich sogar schneller.
Jedenfalls ist da einiges im Busch. Ihr wisst Bescheid, Schlösserstraße und dann Gleisdreieck, Bahnhofstraße, Schillerstraße, dass da in diesem Jahr die Gleise ausgewechselt werden. Damit kommt jetzt wieder Akkordeonmusik an die Reihe. Und naja, hier steht jetzt was von Georg Katzer, Ostinato. Und das Teil könnt ihr jetzt mal hören.
Thank you.
ehe wir zum Sport kommen, möchte ich schnell zwei Sachen nochmal ansagen. Der 21. März 2026 ist Internationaler Tag des Waldes. Da könnte es hier bei uns vielleicht demnächst ein Gespräch zum Waldzustand hier in Thüringen geben. Und noch eine Veranstaltung. Kranichfeld auf der Niederburg, da sind die Drachen und die Ritter los. Und zwar vom 4. April bis 6. April 2026 Mittelalterspektakel Drachen und Ritter. Und wenn ihr Lust habt und euch richtig schön mittelalterlich kleidet, vielleicht so mit dem Feld herumrennt.
Und mit dem Akkordeon.
Ermäßigten Eintritt.
Echt? Ist so. Ja. Weil wenn ich mir eine Ritterrüstung anziehe, irgend so einen Blechmantel, dann komme ich günstiger rein.
Dann kommst du sehr günstig rein, aber kannst natürlich auch in Gefahr laufen, dass dann ein anderer Ritter ankommt und dir den Tag auf die Rübe
Ich würde lieber vollen Eintritt zahlen, dafür einen Becher Met mehr umsonst trinken, aber egal. Ne?
Guter Hinweis, ja. Man kann auch die Bahn nutzen.
Man kann auch die Bahn nutzen, genau. Nach Kranichfeld, ja, geht. Oder mit dem Bus.
Und zu Niederburg ist es ja dann vom Bahnhof nicht weit.
10 Minuten Fußweg, alles gut.
Jetzt ist der Sport
an. Tja, Problem war ja, eigentlich wollten wir heute noch Studiogäste einladen. Das hat nicht so richtig geklappt, auch aufgrund der Tatsache, dass wir uns jetzt hier dem Akkordeon gefrönt haben. War einfach die Zeit zu knapp. Aber wir schauen mal, dass wir in der nächsten Sendung mal wieder Live-Studiogäste haben. Ich habe mich mal wieder ein bisschen um den Sport gekümmert. Diesmal ein bisschen fußballlastig, aber hört selbst. Am letzten Wochenende habe ich mich mal wieder ins Auto gesetzt, um mir die Auswärtspartie des FC Rot-Weiß beim Chemnitzer FC anzuschauen. Ostalgie pur, beide Vereine im 60. Jubiläumsjahr, das versprach Spannung. Und genauso spektakulär sollte der Nachmittag im Stadion an der Gellertstraße dann auch werden. Am Ende gingen die 3 Punkte mit einem sensationellen 4:0 Auswärtssieg dann auch verdient nach Erfurt. 3 der 4 Erfurter Tore fielen nach Standards, maßgeblich daran, als Vorbereiter beteiligt war Marco Wolf. Hier sein kurzes Statement.
Wir haben uns heute endlich wieder belohnen können. Naja, das direkt mit 4 Toren klappt, ist natürlich umso schöner, aber ich bin extrem stolz, dass wir dann auch hinten raus dann noch die Null halten können und einfach mal schön die Kugel haben laufen lassen und den Gegner auch. Aber ich bin heute mehr als zufrieden. Aber ich denke, es ist immer eine Waffe, wenn man mit Standards auch mal das ein oder andere Tor reindrückt. Wenn man allein, ich glaube, Arsenal sieht, wie viele Standardtore die dieses Jahr haben. Also du kannst das Spiel immer irgendwie durch den Standard ziehen und zum Glück haben wir es heute mal hinbekommen. Ja, auswärts läuft es gut. Heim müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, aber ich bin eigentlich positiver Dinge, dass wir es dann auch nächste Woche umsetzen können.
Aber auch Trainer Fabian Gerber war über den in dieser Höhe nicht unbedingt zu erwartenden Erfolg glücklich.
Man muss fairerweise sagen, heute kamen viele Dinge zusammen, ne? Freut mich aber sehr, daran arbeiten wir natürlich tagtäglich, sprechen das auch immer an, was leider in den letzten Wochen dann manchmal nicht so geklappt hat, hat heute geklappt und dann hast du natürlich so ein sehr, sehr gutes Spiel mit einem 4-0, aber wie gesagt, nicht nur das Ergebnis freut mich, sondern auch die Art und Weise, wie wir gespielt haben, dass wir aber vorne kaltschnäuzig waren, die Chancen, die sich uns geboten haben, auch genutzt haben, plus hinten wirklich dann in jeden Zweikampf reingehauen haben, zu Null gespielt haben, freut mich auch für Loh und unsere Abwehrspieler, sich da auch mal zu belohnen und auch zweite Halbzeit, ne, wie ruhig wir geblieben sind, wir Ball und Gegner laufen lassen haben, von hinten raus gespielt haben, war schon sensationell, wie ich gerade eben gesagt habe. Manchmal wäre dann die Lücke da gewesen, ne, weil wir uns einfach gut rauskombiniert haben, um dann die Spielfortsetzung nach vorne zu haben, um dann vielleicht nochmal ein 5. oder 6. zu erzielen. Aber wie gesagt, wollen wir die Kirche im Dorf lassen. Wir sind hier in Chemnitz bei einer extrem heimstarken Mannschaft angetreten. Sie haben auch sehr gute Spieler in den Reihen und da musst du erstmal so auftreten wie wir heute.
Jetzt ist für die nächsten Begegnungen die Erwartungshaltung bei allen Fans des Vereins recht hoch, speziell im Hinblick auf das am 29.03. anstehende Thüringen-Derby im Landespokal. Fabian möchte die Erfolgswelle mitnehmen und die Spannung hochhalten.
Indem wir dranbleiben, ne? Indem wir natürlich das nächste Spiel auch gut bestreiten. Ne? Hertha, glaube ich, wir müssen morgen mal anschauen bei Lok. Dann nächste Woche Freitag zu Hause Hertha, müssen wir natürlich nachlegen. Und das ist immer gut, wenn du in so ein Derby mit einem guten Gefühl reingehst, mit Selbstvertrauen reingehst, also mit Siegen reingehst. Und dementsprechend wollen wir natürlich jetzt nächste Woche Freitag da weitermachen, wo wir heute aufgehört haben. Einfach da wieder dominant auftreten, tolles Fußballspiel machen, hoffentlich auch das eine oder andere Tor schießen, zumindest mehr wie Hertha, um dann wirklich in das Halbfinale mit breiter Brust gehen zu können.
Es war übrigens sehr schön anzuschauen,
wie aus Standardsituationen relativ einfach Tore zu machen sind. Das kann man trainieren, aber auch die Beobachtung des Gegners in der Vorbereitung auf den Spieltag spielt inzwischen eine immer größere Rolle.
Natürlich schauen wir uns, wie gesagt, die Spiele an, waren auch vor Ort, dann in Halle und kriegt man natürlich auch die Video. Wir machen Videoanalyse und sehen natürlich, wo hat der Gegner seine Stärken, vielleicht auch Schwächen. Gut, nur weil sie im letzten Spiel dann 3 Standard-Gegentore bekommen haben, heißt das ja nicht, dass du dann auch irgendwie das machst. Oft ist es ja dann nicht so, ne, weil sich dann fokussieren auf Standards. Ich glaube, dass wir uns auch Gott sei Dank mehr beschäftigen in letzter Zeit mit Standardsituationen. Und ich glaube, es ist heutzutage ein wichtiges und bewährtes Mittel im Fußball, um da auch Spiele dann wirklich zu entscheiden, ne, oder Tore zu erzielen. Und dementsprechend haben wir da auch ein bisschen mehr unseren Wert drauf gelegt. Und ja, freut mich, dass es sich dann auch heute gerade bezahlt gemacht hat. Und ja, aber dass jetzt Chemnitz eine Standardschwäche hat, würde ich jetzt noch nicht so sagen, nur weil jetzt die 2 Spiele dann quasi da in die Hose gegangen sind. Aber wie gesagt, gehört auch ein bisschen mehr dazu.
Bereits nach 26 Minuten musste Capitano Tillinus Schwarz verletzungsbedingt den Platz verlassen. Für ihn kam Neuzugang Nathan Claxton, der in einem Londoner Vorort mit dem Fußballkicken begann. Er knöpfte nahtlos an die Leistung seiner Mannschaftskameraden an und gab mit einem sehenswerten Tor seinen Einstand. Das beeindruckte auch den Trainer.
Wir sind froh, dass er bei uns ist. Ist eine Erfrischung fürs Team, weil auch seine Art, er ist ein Typ, er ist positiv bekloppt, geht vorweg im Training, ist so eine frohe Natur, hat immer einen Spruch auf den Lippen, ist wie gesagt lautstark, organisiert, dirigiert auch hinten, was wichtig ist. Ist sehr kopfballstark, hat man glaube ich auch heute gesehen. Darüber hinaus wirklich auch eine gute Coolness gehabt an der Kugel. Also ist ruhig geblieben, hat jetzt nicht irgendwie die Bälle nur lang geschlagen, sondern hat versucht hinten rauszuspielen. Und wie gesagt, hat ein bisschen gedauert wegen der Spielgenehmigung. Plus dann war er leider verletzt, wo er im Training umgeknickt ist. Und deswegen hat es ein bisschen länger gedauert, ihn jetzt mal loszulassen. Aber mich freut es, dass er dann wieder reingekommen ist, wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht hat.
Letztendlich gehört auch immer ein wenig Glück mit zum Spiel, was uns Fabian nach dem Schlusspfiff auch nochmal bestätigte.
Glück gehört immer dazu. Mein Vater sagt mal so schön, wo eine Kugel im Spiel ist, ist auch Glück im Spiel. Ne, ist einfach so, egal ob beim Roulette oder beim Fußball oder beim Tennis, Handball, egal, also wo ein Ball, Kugel ist, brauchst du auch ein bisschen Glück, weil es kann natürlich dahin gehen, ne, Innenpfosten raus, was auch immer, also von da gehört ein bisschen Glück dazu. Aber ob es die beste erste Halbzeit war, weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall eine sehr starke erste Halbzeit. Wir waren, wie gesagt, sehr effektiv. Erste Torschance ist gleich reingegangen. Dementsprechend, ja, insgesamt eine sehr, sehr gute erste Halbzeit. Aber ich glaube, dass wir in dieser Saison schon wirklich auch da insgesamt schon gute Spiele dabei hatten, auch gute erste Halbzeiten dabei haben, wo du vielleicht da nicht geführt hast oder wo du hinten verloren hast. Das ist Fußball, steckst nicht drin. Das ist ein Ergebnissport immer wieder. Du kannst super spielen, verlierst unglücklich, interessiert keinen. Du kannst schlecht spielen, gewinnst glücklich, interessiert dann auch keinen am Ende des Tages. Deswegen bin ich froh, dass wir heute einfach sehr effizient waren, unsere Torchancen genutzt haben, hinten gut gestanden sind und dementsprechend auch ja, absolut verdient gewonnen haben.
So, das war die Nachbetrachtung zum letzten Spieltag. Heute Abend geht es bereits weiter. Im heimischen Stadion treffen die Kicker vom Steigerwald auf die 2. Mannschaft von Hertha BSC. Los geht es um 19 Uhr im Steigerwaldstadion. Und dann heißt es, nur noch 9-mal schlafen, bevor es am 29.03. um 14 Uhr das Spiel des Jahres im bereits restlos ausverkauften Steigerwaldstadion gibt. Thüringen-Derby im Landespokal-Halbfinale. RWE gegen FCC. Mehr muss man dazu nicht sagen. Am letzten Sonntag sind sie zu Ende gegangen, die Paralympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo. In 79 Entscheidungen kämpften 665 Paraathleten aus 50 Ländern um die Medaillen. Für Mailand und Cortina wurde für die deutschen Athleten im Vorfeld ein Platz unter den besten 6 Nationen ausgegeben, bezogen auf die Gesamtzahl der Medaillen. Am Ende wurde das Ziel verfehlt. Die deutschen Sportler kamen in der Endabrechnung auf Platz 11 des Medaillenspiegels. Aber immerhin wurden 2 goldene, 6 silberne und 9 bronzene Medaillen errungen. Dazu noch 10-mal mit Platz 4 nur knapp das Podium verpasst. Auf diese Leistung können die Sportler auch in Anbetracht der inzwischen extremen Leistungsdichte stolz sein. Darauf lässt sich aufbauen. Erfolgreichste deutsche Paralympionikin war Annalena Forster mit 2 Gold- und einer Silbermedaille in den Monoski-Disziplinen Abfahrt, Riesenslalom und Superkombination. Thüringer Athleten holten diesmal keine Medaillen. Stärkste Nation war übrigens China mit 15 Gold-, 13 Silber- und 16 Bronzemedaillen. Die nächsten Paralympischen Winterspiele finden dann vom 1. bis 10. März 2030 in den französischen Alpen statt.
Radio. Moin.
Jawohl, das musste jetzt noch sein und ein Musiktitel muss jetzt noch sein.
Ja, damit man weiß, was hier gehört wird, ne?
Ja.
Radio ganz frei, wichtig. Informationsmagazin A bis Z, alle Woche, alle zwei Wochen am Freitag, 15 Jawohl. Bis 17 Uhr.
Jawohl.
Jawohl.
So. Jawohl, das war jetzt die Ansage. Und jetzt kommt noch ein Musiktitel und zwar von einer Band aus Deutschland, die doch eine ganz interessante Zusammensetzung hat. Die Band nennt sich Universum 25. Der Titel, der Anfang vom Ende oder, naja, auf uns übertragen, das Ende der
Sendung. Das Ende vom Anfang, ne.
Jedenfalls heißt das dazugehörige Album Die Maschinen wollen leben, aber das ist ein ganz interessanter Text in Der Anfang vom Ende.
Es begann alles ganz leise, richtig unspektakulär. Ein Aktiensyndikat räumte seine Konten leer. Die ersten Investoren und Banken, die es mit in den Abgrund zog, ließen Systeme implodieren, rissen Länder in den Sog. Und jetzt stehen sie in Schlangen vor den Banken und Automaten. Doch die Schalter sind geschlossen und wertlos ihre Karten. So spricht sich schnell herum, es wird für viele nichts mehr bleiben. Und so schlägt die Stimmung um und sie zerschlagen die ersten Scheiben. Das ist der Anfang vom Ende, vom Ende der Zeit, von der wir immer dachten, dass sie nicht so bleibt. Jetzt stehen wir hier und sehen auf das Land und erkennen, wir haben uns verrannt. Fliegende Steine, lodernde Brände, das ist der Anfang vom Ende. Wie tollwütige Hunde hetzt der Mob von Haus zu Haus, plündert Häuser und Geschäfte, raubt die eigenen Nachbarn aus. Getrieben von Verzweiflung und dem Kampf ums Überleben regiert der blanke Hass. Jeder gegen jeden, das ist der Anfang vom Ende. Vom Ende der Zeit, von der wir immer dachten, dass sie nicht so bleibt. Jetzt stehen wir hier und sehen auf das Land und erkennen, wir haben uns verrannt. Fliegende Steine, lodernde Brände, das ist der Anfang vom Ende.
Das ist jetzt aber das Ende der Sendung, liebe Leute.
Meinst du, du hast nicht noch was auf deinem Zettel stehen hier?
Doch, habe ich doch.
Doch, ja, doch.
Aber Nachhörmöglichkeit, Internetpräsenz, linke Seite, Menüpunkt, Programm, Programmtabelle, Freitag, 15 Uhr, da könnt ihr diese ganze schöne Geschichte hier heute nachhören. Am 24. März 2026, 15 Uhr, könnt ihr das Musikmagazin Rock-Metal-Hörern. Wolfgang Kessel stellt euch hier die bekannte Band Fersengold aus Deutschland vor. Dazu gibt es passende Musik. Am 31. März 2026, 15 Uhr, könnt ihr das Informationsmagazin A bis Z Spezial hören. Inhalt ist unter anderem ein Gespräch zum Jubiläum 125 Jahre Deutsches Spielzeugmuseum in Sonneberg. Die Damen, die da so ein bisschen an der Spitze sich befinden, diesem Museum, die haben große Lust, da mal ein bisschen was über ihr Museum zu erzählen. Nächste Sendung A bis Z am 3. April 2026, das dürfte der Karfreitag sein, 15 Uhr.
Ostern.
Jawohl, in dem Falle übernehmen dann Frank Weifen, also Frank hier neben mir.
Ach der, und, okay.
Jawohl, der. Und dann und ist Richie. Auch noch Richard mit dabei.
Mal schauen.
Mal sehen, was die beiden da euch dann so alles zusammenbasteln. Aber zum Beispiel die schöne Sache, die ich da vor kurzem mit Jens Düring zu invasiven Tierarten und invasiven Pflanzenarten in Erfurt gemacht habe. Da gibt es auch am 25. April eine gute Veranstaltung im Apfelgut oben im Bereich vom Waldhaus. Ganz spannend. Jedenfalls hatte ich davon keine Ahnung, dass es dann Apfelgut gibt da oben.
Streuobstwiesen.
Jawohl, das ist richtig. Naja, lasst euch mal überraschen. Damit besten Dank an Frank für die Vorbereitung und die Moderation.
Ja, gern geschehen.
Und natürlich auch nochmal besten Gruß an die drei Damen, Ivana, Senke und Bärbel von der Musikschule Erfurt für ihre schöne Darbietung. Und nicht vergessen, besten Dank an euch für das Zuhören. Aus, Punkt, Schluss. Tschüss, sagen
Frank
und Earthman from the Underground.
Tschüss.
Wir standen gemeinsam am Abgrund und wir lauschten Fortsetzung folgt. Dann kam die Verbeugung, wir sind noch ganz berauscht, denn Fortsetzung folgt. Wir wissen heute schon, es gibt bald ein Wiederhören, diese magische Verbindung lässt sich nicht so leicht zerstören. Vielen Dank für deine Zeit, wir waren sowas von bereit. Du hast geschrien, geweint, gelacht und hast mit uns so viel gedacht. Du nahmst vieles von den Lippen, trägst es heim im Korb aus Rippen. Wenn du aufbrichst, dann kommt raus, du warst hier schon fast zu Haus. Wir waren uns so sehr verfallen. Singen wir ein letztes Mal. Ihr seid erschienen und vor allem Dingen so phänomenal. Wir standen gemeinsam am Abgrund und wir lauschten. Geduld, ich weiß, ich bin an allem schuld, an dem schrecklich langen Text, der immer weiter wächst. Du rufst Encore, ja bitte gern, bei diesem Nachschlag siehst du Sterne. An ihnen reisen wir vorbei und nichts ist uns einerlei. Wir waren meistens nicht verdorben, klangen trotzdem sehr enthemmt. Wir haben stark um uns geworben, sangen uns nicht mehr fremd.